was Trump ewig in sich trägt, ist tatsächlich dieses Narrativ, USA würden ausgenutzt von Europa, auch von Japan. Ich habe nicht das Gefühl, dass der überhaupt wirklich mal durchdenkt, welche Auswirkungen das im Detail eigentlich hat oder dass das ignoriert. Also, dass da eine Strategie dahinter steckt, in dem Sinne, ich hau jetzt auf den Tisch und dann habe ich eine tolle Verhandlungsposition, das sehe ich nicht mehr.
Also naja, er hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Entschuldigung, wenn ich da kurz antworten muss. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Stefan, ja, wie man Deals macht und wie man verhandelt. Und ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn wir immer sagen, das ist einfach ein Verrückter und er weiß nicht, was er tut, weil damit lässt sich ja irgendwie dann alles erklären oder auch eben nichts erklären.
Also ich habe auch ganze Bücher geschrieben, das ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf.
Das wiederrissen, nicht das.
Ja, ist schön, dass du selber sagst, aber was ich anmerken möchte, ist, er ist ja vor allem nicht alleine, also schon gar nicht in dieser zweiten Periode als Präsident ist er nicht alleine. Und deswegen glaube ich schon, dass wir davon ausgehen müssen, dass es einen Plan gibt Amerikas. Aber ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir einfach nur glauben, der ist nur erratisch unterwegs.
Was passiert, wenn Donald Trump auf Zölle setzt, Paul auf Durchzug schaltet und die Börse sich aufführt wie ein angeschossener Bär auf Speed? Wir kommen in einer Welt, in der Marktbewegungen klingen wie Streetfighter-Kombos und Notenbanker keine Feuerwehr mehr spielen wollen. Ist das der Anfang vom Ende oder einfach nur das neue Normal für smarte Anleger? Das frage ich mich und das frage ich vor allen Dingen jetzt Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Akatis Investment. Schönen guten Tag in die Runde.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen.
Herr Schilling, um mal bei Ihnen zu beginnen, und ich bediene mich da quasi Ihren Formulierungen nach dem Motto, wer haut hier eigentlich wem auf die Fresse? Trump gegen Xi, Powell gegen Trump, Merz gegen alle. Wer hat eigentlich gerade das größte Marktmegafon?
Naja, wir haben eine Politik erreicht, in der sozusagen es wichtig ist, wer setzt das Narrativ, wie viel Chaos verursacht er dadurch und kann dann wirklich Veränderungen ansetzen. Vielleicht auch ein bisschen Taktik, die wir ja bei Trump immer gesehen haben, erstmal maximales Chaos stiften, um dann seine Verhandlungsposition ausspielen zu können. Ich glaube persönlich, er hat sich etwas verkalkuliert bei den Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, die ihn letztlich endlich ja auch zurückgepfiffen haben. Und er ist immer noch nicht, auch mit zentralen Punkten, Thesen, die er angetreten ist als Präsident, also ich schaffe Frieden in 24 Stunden, ich sorge dafür, dass wir so viel Zölle einführen, dass Amerika im Geld schwimmt, ich sorge dafür, dass die Börsen boomen ohne Ende. Eigentlich hat er keines seiner Narrative bisher erreicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, dass er auch so nach Auswegen sucht. Und die heißen ja bei Donald Trump immer, wer ist schuld? Also ich bin es ja nicht als Donald Trump, also wer ist sozusagen schuld, dass es vielleicht so eine verfahrene Situation aktuell ist?
Ja, das ist dem Narzissten zu eigen, dass er Schuld immer nur bei anderen sieht. Laut Psychologen ist er Narzisst. Ich würde auch sagen, das passt ganz gut, wenn man sich mit dem Bild mal beschäftigt hat. Allerdings, Volker, bei dir ist es ja so, dass du immer noch irgendeine Logik, einen Verstand, eine Strategie hinter Donald Trumps Handeln vermutest. Über den Punkt bin ich weg, beziehungsweise den habe ich eigentlich auch nie gesehen. Ich glaube, die Amerikaner haben sich da einfach einen relativ Verrückten ins Weiße Haus gewählt, der sehr ad hoc Entscheidungen trifft, die eben nicht einer klaren Strategie dienen. Was Trump ewig in sich trägt, ist tatsächlich dieses Narrativ, USA würden ausgenutzt von Europa, auch von Japan. Es gibt Einlassungen von Donald Trump aus den 80er, 90er Jahren. Auch da hat es ja schon zwischen Europa, Japan auf der einen und Amerika auf der anderen Seite durchaus Auseinandersetzungen darüber gegeben, dass die Japaner und die Europäer, insbesondere die Deutschen, zu viel dahin verkaufen und zu wenig von amerikanischen Produkten kaufen. Das trägt der Trump in sich und das will er mit Zöllen irgendwie abschaffen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der überhaupt wirklich mal durchdenkt, welche Auswirkungen das im Detail eigentlich hat oder dass das ignoriert. Also, dass da eine Strategie dahinter steckt, in dem Sinne, ich hau jetzt auf den Tisch und dann habe ich eine tolle Verhandlungsposition, das sehe ich nicht.
Naja, er hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Entschuldigung, wenn ich da kurz antworten muss. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Stefan, ja, wie man Deals macht und wie man verhandelt. Und ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn wir immer sagen, das ist einfach ein Verrückter und er weiß nicht, was er tut, weil damit lässt sich ja irgendwie dann alles erklären oder auch eben nichts erklären.
Also, ich habe auch ganze Bücher geschrieben. Das ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf.
Das wiederrisse, nicht das.
Da ist schön, dass du selber sagst. Aber was ich anmerken möchte, ist, er ist ja vor allem nicht alleine. Also schon gar nicht in dieser zweiten Periode als Präsident ist er nicht alleine. Die Republikaner haben ja durchaus minutiös vorbereitet, auch wenn sie an der Macht sind, was sie sozusagen alles verändern wollen. Wir sehen ja den Apparat im Hintergrund. Wir sind J.D. Vance, der ja hier ganz stark auch aktiv ist in diesem Bereich. Und deswegen glaube ich schon, dass wir davon ausgehen müssen, dass es einen Plan gibt Amerikas, ob uns der auch passt oder nicht, oder ob wir das gut finden in Art und Weise und im Stil, wie sie das umsetzen. Aber ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir einfach nur glauben, der ist nur erratisch unterwegs. Weil dann lässt sich ja alles irgendwie abtun, das kann ja morgen wieder anders sein und dann müssen wir nichts machen. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den wir jahrelang gemacht haben, dass wir nichts gemacht haben, dass wir uns nicht auf diese Situation vorbereitet haben, dass wir uns nicht darauf eingestellt haben, dass sich Europa sogar zurückgelehnt hat, dass das, was Trump im Kern ja oft anspricht, nämlich, dass Amerika der Wächter vieler westlicher Staaten ist und die sich zurückgelehnt haben, nichts mehr getan haben. Das ist im Kern durchaus berechtigt, dass wir es uns bequem gemacht haben, dass wir da hinliefern können, und aber trotzdem wir selber von unserer Seite her jahrelang Zölle vereinnahmt haben. Das ist im Kern ja richtig. Das heißt, er spricht im Kern oft richtige Dinge an. Die Lösungen, die mögen für uns total krude sein und die mögen teilweise in der Art und Weise sehr absonderlich sein, aber im Kern trifft er oft das richtige Problem. Und ich glaube, das ist die Chance, und die hätten wir schon längst nutzen sollen, auch als Europäer, uns darauf einzustellen, resilient dagegen zu werden. Und das ist nämlich auch eine Möglichkeit, uns auch vorwärts zu bringen.
Nur ein Satz dazu, Herr Kerscher, holen Sie doch einen Kaffee in der Zwischenzeit.
Ja, ich gehe mal. Ich bin nachher wieder da.
Zu 100% zu, Volker. Wir hatten Rahmenbedingungen, auf die wir uns stützen konnten, die ziemlich komfortabel tatsächlich waren. Ne? Also der Schutz der USA, das billige Gas aus Russland, den tollen Markt in China. Aber ich glaube, dass wir unter Trump nicht neue Rahmenbedingungen bekommen, was die Weltordnung betrifft oder eben auch die bilaterale Beziehung zu den USA, sondern dass wir gar keine Verlässlichkeit mehr haben, was aber am Ende zum gleichen Schluss führt, nämlich, dass wir uns unabhängig aufstellen müssen von den USA, weil wir uns eben gar nicht mehr auf etwas verlassen können, auch nicht auf etwas anderes, weil er eben erratisch ist. Da bleibe ich dabei. Das wird, glaube ich, das Problem sein, das die Amerikaner haben. Aber da entstehen auch große Chancen. Wenn ich sehe, was der jetzt mit den Universitäten macht, die Talente sind doch immer nach Amerika gegangen, haben wir gesagt. Die deutschen Unis haben schon mehr Bewerber, das hört man schon, Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut, Werbung machen für Wissenschaftler, dass die herkommen. Das sind riesige Chancen, die sie hier geben.
Aber man hat das nicht schon viel früher auch angefangen? Also die fehlende Verlässlichkeit der USA. Ich denke da zum Beispiel an die amerikanische Politik in Sachen Welthandelsorganisation. Ich meine, das ist ja sozusagen auch nicht Ausdruck von Verlässlichkeit gewesen, wie sich Amerika da positioniert.
Wir haben ja schon die letzte Amtsperiode, ja, Infragestellung der NATO, auch da schon die ersten Anfänge von Zöllen. Also eigentlich war die Blaupause für seine zweite Amtszeit, finde ich, ziemlich deutlich. Und wir haben es trotzdem in Europa diesen Schuss nicht gehört und haben immer noch geglaubt, es kommt sozusagen nicht oder es wird nicht vollziehen. Es ist sogar noch schlimmer geworden, ja. Auch die Diskussion Befriedung Europas findet plötzlich ohne die Europäer statt. Das ist ja ein Unding sozusagen, dass man hier auch als Europäer nicht in der Lage ist, adäquat auch zu reagieren. Ich habe erstmalig jetzt das Gefühl in diesem Zollkrieg, den Trump begonnen hat, dass Europa erstmalig wieder auch gemeinsam und vielleicht auch sehr klug an diese Konfrontationslinie Zölle Europa-USA herangeht. Aber das haben wir bei allen anderen Themen bisher nicht gesehen, sondern die Agenda setzt Donald Trump und nicht wir hier in Europa. Wir haben auch nicht die Power dazu, weil wir uns eben genau zurückgelehnt haben. Wir müssen unglaublich viel nachholen, wir müssen Gas geben. Ich gebe dir recht, Stefan, da sind enorme Chancen drin. Für uns als Europa, Stichwort Rebuilding Europa, aber auch beispielsweise die Talente, die du gerade angesprochen hast. Da lässt sich überall was rausnehmen, was uns nützlich sein kann hier in Europa. Aber erstmal müssen wir in Europa miteinander klarkommen. Und das ist schon die schwierige Leistung, weil wir sprechen immer noch mit 27 Stimmen teilweise oder mit Ausscherern in dieser Situation, so dass wir gar nicht oft handlungsfähig sind. Wen ruft denn Donald Trump an, wenn er mit Europa verhandeln möchte? Da geht's doch schon mal los. Ja, wer ruft aus China an in Europa, wenn er irgendwie verhandeln möchte? Also wir müssen uns erstmal wieder selber Gedanken machen, was wir für ein Hühnerhaufen sind hier in Europa, bevor wir andere in Übersee beschimpfen, was sie für ein Hühnerhaufen sind.
Und trotz aller, ich sag mal, Unterschiedlichkeit, ist das jetzt die Gunst der Stunde von Europa, so vielfältig und vielleicht auch zerstritten Europa auch derzeit sein mag, Herr Risse?
Sehe ich schon so. Ich bin hoffnungsvoll, aber ich habe schon eine große Portion Skepsis auch dabei. Die Punkte muss ich nicht wiederholen, die hat Volker eben perfekt angesprochen. Wir sind ein Hühnerhaufen von ganz vielen Staaten. Wir haben dieses Einstimmigkeitsprinzip bei wichtigen Entscheidungen, der Viktor Orban, der alles blockieren kann. Und dieses Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, dafür bräuchte ich wiederum Einstimmigkeit. Das ist ganz, ganz schwierig, das in den Griff zu bekommen. Möglicherweise wird man auf europäischer Ebene mit einer Koalition der Willigen arbeiten müssen, dass es dann eben nicht die EU ist, sondern ein Staatenbund von Staaten dann ohne Ungarn, möglicherweise ohne Italien und Meloni, die ja immer noch versucht, zu Trump auch den Draht zu halten. Was mich aber da ganz hoffnungsvoll macht, ist, dass man sowas hinbekommt, ist, dass eben die Bundesregierung, die wir jetzt hier bekommen, also da in Person der Kanzler Friedrich Merz, der sie signierte, dass der ganz stark wieder auf diese deutsch-französische Achse setzen wird, was der Scholz ja überhaupt nicht verstanden hat. Ich glaube, da mit der Wiederbelebung und Polen mit dabei, haben wir eine Chance in Europa, zusammenzugehen. Aber auch da hat Volker Schilling vollkommen recht. Da kann man nichts aus dem Zylinder zaubern. Das wird alles dauern. Das braucht Zeit. Und man kann nur hoffen, dass wir stabile Regierungen in den einzelnen Ländern haben, das dann auch eben über die kommenden 10, 15 Jahre zu entwickeln, weil in 2, 3 Jahren ist das alles nicht.
Darf ich noch mal kurz was sagen? Also ich finde die Achse Frankreich, Deutschland, Polen unglaublich wichtig für Europa. Ich glaube, ich hoffe und ich bete auch darum, dass Friedrich Merz diese Achse wirklich hinbekommt, weil die haben wir sträflich vernachlässigt in den letzten Jahren. Mir fehlt auch ein großer Visionär in Europa, der das an das europäische Haus glaubt, der sozusagen auch den Drang hat hier.
Macron.
Er wurde leider mal links liegen gelassen. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, wollen wir die Vereinigten Staaten von Europa oder wollen wir sie nicht? Wie gleichen wir die Defizite der Euro-Konstruktion aus, die wir nun mal haben? Ja, wie gleichen wir dieses Einstimmigkeitsprinzip aus? Also es gibt viele Baustellen, um die wir uns selber hier in Europa kümmern müssen. Dafür ist Trump sogar gut. Brauchen wir uns nichts vormachen. Warum? Man verändert Dinge nur in der Krise. Weil wenn alles gut ist, warum soll ich irgendwas verändern? Also Krise, ich möchte Buffett zitieren, man soll keine gute Krise auslassen. Auch da eine Riesenchance für uns hier in Europa. Aber wir müssen sehen, wie gehen wir weiter mit Trump auch um. Und wir sehen ja, wo die Reise hingeht aus den USA. Und diese Chancen, die da drin stecken, die können wir uns ja auch zunutze machen. Weil wir haben eines ganz deutlich gesehen. Trump wurde nicht gestoppt durch China, die dann noch eins draufgepackt haben. Also dieser Gegendruck, der stoppt ihn nicht, der beflügelt ihn ja eher noch in dieser Form. Trump wurde aber auch nicht gestoppt durch die sanfte Art Europas, nach dem Motto, es wird schon alles gut werden und heile, heile Welt spielen. Sondern Trump wird dann gestoppt, wenn es ihm an den Geldbeutel geht. Und das haben wir an den Märkten gesehen. Und zwar nicht die Aktienmärkte haben ihn gestoppt, sondern die Anleihemärkte haben ihn gestoppt. Weil das ist ein ganz verletzlicher Punkt Amerikas, die Finanzierung der Staatsschulden Amerikas. Und erst als die Anleihemärkte drohten, aus dem Ruder zu laufen, ist er zurückgerudert in dieser Zollpolitik. Und da ist eben auch der Ansatzpunkt, mit Amerika zu verhandeln, wie wir dieses Thema künftig auch über die Anleihemärkte sauber halten können. Wir werden die Zinsen weiter senken in Europa, das ist so ziemlich sicher. Und Paul hat gesagt, er wird es nicht tun, weil er erst abwarten möchte, was diese Zollpolitik bedeutet in den USA. Und diese Diskrepanz, da haben wir einen Hebel, an dem wir ansetzen können, Amerika auch aus europäischer Seite in einen Deal zu zwingen, ein gutes Abkommen zu schließen. Und gut kann bedeuten, dass wir auch Abschaffung von Zöllen haben. Wir haben es versäumt vor einigen Jahren, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, es gab schon mal ein Freihandelsabkommen, was wir schließen wollten mit den USA und mit Kanada, was an diesem berühmten Chlorhühnchen weiter gescheitert ist. Ja, was völlig aberwitzig ist, weil hätten wir diese Freihandelszone gehabt, hätten wir gar nicht diese Zölle oder diese Ungleichgewicht in den Zöllen zwischen Europa und den USA. Vielleicht hätte er da auch nachbessern wollen, aber wir wären deutlich in einer besseren Situation gewesen. Und es muss unser Ziel sein, so eine Freihandelszone wieder anzustreben mit den USA und damit die Power, die wir haben aufgrund der Kapitalmärkte, auch einzusetzen. Wir sind wichtig in Europa. Wir können auch mal wieder Selbstbewusstsein zeigen. Wir sind 500 Millionen Menschen hier in Europa. Das sind mehr als in den USA. Wir sind ein bedeutender Wirtschaftsraum, wenn wir uns zusammenschließen. Wenn jeder klein klein macht, dann sind wir unbedeutend. Dann werden wir in dieser Wirtschaftswelt versinken, dann sind wir vielleicht noch das Museum der sozialen Marktwirtschaft irgendwann, aber dann haben wir keine Bedeutung mehr. Und darin liegt jetzt die Chance, dass wir da handeln.
Ich möchte gerne an dieser Stelle vielleicht nochmal auf die Rolle der Geldpolitik und der Notenbank zu sprechen kommen. Also Herr Schilling, Sie haben es ja gerade schon sozusagen mittelbar angerissen. Herr Risse, Sie haben in einer Ihrer, ich sage mal, legendären Kolumnen von dem berühmten Powell-Put gesprochen. Ist der tot oder nur im Urlaub? Oder wie groß ist die Chance, dass die Fed wirklich nochmal Gas gibt und für Donald Trump die Eisen aus dem Feuer?
Den Powell-Put in der Form gibt es nicht. Ich habe die Analogie genommen für meine OnVista-Kolumne, damit die Leute auch wissen, ja, wo sie finden. Am Greenspan-Put, den es immer gab. Und da gibt es zwei Unterschiede zu Powell. Der erste Unterschied ist ein ganz schlichter volkswirtschaftlicher. In der Zeit, als Alan Greenspan Notenbankchef war, war 1987 bis Anfang der 2000er Jahre, und das galt dann auch über ihn hinaus für seinen Nachfolger Ben Bernanke in der Finanzkrise, war Inflation ja nie ein Problem. Man konnte bei jeder Krise problemlos die Zinsen senken, die Märkte mit Geld fluten. Das hat man auch in allen Krisen gemacht. Mit 87 dem Börsenkrach angefangen, über Südostasien-Krise 97, 98 Russland-Krise, Platzen der Internetblase, Terroranschläge 11. September etc. und auch in der Finanzkrise. Heute haben wir eine andere Situation. Inflation spielt nach wie vor eine Rolle. Wir sind mit den Inflationsraten in den USA noch nicht bei 2% und noch ist das das offizielle Notenbankziel. Und die Politik Donald Trumps wird die Inflation eher erhöhen. Da sind die Zölle, das ist das eine. Das allein wird es aber nicht sein. Wir sehen jetzt schon deutlich weniger Migrationsstrom in die USA. Er will ja diese ganzen illegalen Migranten aus dem Land werfen. In Amerika ist das aber so, dass das ein unregulierter Niedriglohnsektor ist. Das heißt, hier fehlen die Billiglohner, Löhner, und es muss die eigentlich gar nicht da sind, durch regulär Beschäftigte ersetzt werden, die mehr verdienen. Das heißt, Trumps Politik wird mehr Inflation verursachen. Deswegen sagt Paul auch, er muss sich das angucken. Also von der Seite schon kein Powell-Put, wie es einen Greenspan-Put gab. Und Jerome Paul ist kein Freund von Donald Trump. In der ersten Amtszeit schon nicht. Trump kritisiert ihn laufend. Der ist sowieso 26 weg und der wird natürlich nicht dem Trump hinterherlaufen jetzt, sondern der wird seine Politik machen, der Geldwertstabilität verpflichtet, in den USA auch der Wirtschaft verpflichtet, mehr als die EZB das ist, ja, aber die Geldwertstabilität spielt eine große Rolle. Das heißt, der wird nicht zum Lakaien von Donald Trump und das ist eben auch sein Problem und den kann er auch nicht einfach abberufen. So einfach geht es dann doch nicht, auch wenn er es gerne machen würde. Trump behauptet ja auch, er weiß besser als alle anderen, wie Geldpolitik funktioniert. Also diese Rettung aus dieser Börsenkrise wird nicht von der Notenbank kommen dieses Mal. Und Paul wird auch keine Staatsanleihen kaufen, wenn die Chinesen die jetzt auf den Markt schmeißen, denn das wäre eine Möglichkeit, dagegen zu halten. Auch da wird er dem Trump nicht in die Bresche springen, jedenfalls nicht so schnell.
Herr Schilling, Sie scheinen etwas skeptisch, aber vielleicht, um das auch noch mal mit einer Frage zu ergänzen, ich bin immer froh, wenn ich dazu komme, eine zu stellen, ist es nicht neben der Entwicklung an den Anleihemärkten auch so, dass das Thema Inflation den Amerikanern viel, viel näher liegt als das Thema Zölle, also was Trump auch dazu bewogen hat, vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten?
Naja, man muss sehen, dass die Inflation sich ja kumuliert über die letzten Jahre. Das heißt, das Preisniveau heute in den USA, insbesondere bei Lebensmitteln, berühmte Eierkrise mal als Beispiel, zeigt ja den Amerikanern, dass die Lebenshaltungskosten heute 20% und mehr höher liegen als vor 3-4 Jahren. Und auch eine Inflation von 2% heißt ja immer noch, die Preise steigen eben um 2%. Also es wird auch immer noch teurer. Und dann kommt natürlich das Thema, dass die Amerikaner die Qualität eines US-Präsidenten an ihrem eigenen Geldbeutel beurteilen. Das haben wir grundsätzlich so. Fühlen sie sich reicher und können sie sich mehr leisten? Ist es ein guter Präsident? Fühlen sie sich ärmer und haben sie weniger Vermögen? Dann ist es ein schlechter Präsident. Das sieht man ja dann auch immer an den Wahlen und darauf wird ja auch immer unter dem Stichwort The Economy Stupid auch Wert gelegt bei den Präsidentschaftswahlen. Deswegen muss es natürlich an dem Präsident dran gelegen sein, dass A, die Börsen einigermaßen funktionieren und dass er dieses Thema der Preissteigerungen in den Griff bekommt. Donald Trump hat einen anderen Weg gewählt. Er möchte die Energiepreise schwächen, weil er die ausgemacht hat als einer der großen Treiber auch der Inflation, damit die Inflation runterbekommen. Er möchte natürlich auch, und das ist ja nicht ausgemacht, es gibt nicht die zwangsläufige Theorie, dass höhere Zölle zwangsläufig zu höheren Preisen führen müssen. Ja, er hat natürlich auch die Idee, dass diese Zölle bewirken, dass die Amerikaner dann ihr Geld ausgeben für heimische Produkte und oder dass die Industrien zurückkommen in die USA und dadurch eben wieder billiger produzieren können. Bloß der Effekt wird nicht gleich stattfinden, es wird ein Timelag dazwischen geben. Und ob er das überlebt, da bin ich mir dann nicht so sicher, wenn der Druck von den Kapitalmärkten eben und dann aus der Bevölkerung zu groß wird, wenn die Inflation nicht zurückkommt. Ich will noch einen Punkt sagen, der Stefan hat ja in vielen Dingen immer recht, aber ich möchte eben auch die sagen, Dinge, die er nicht recht hat. Ich bin der Meinung, und da unterscheiden wir uns, Stefan, dass Paul, obwohl er Trump nicht mag, aber natürlich der Stabilität des Finanzsystems verpflichtet ist. Und wenn wir eine Situation erreichen, wo so viel Staatsanleihen zurückkommen auf den US-amerikanischen Markt, dann wird er aus meiner Sicht, weil das ist das Einfachste, was er machen kann, das Thema Quantitative Easing, also den Aufkauf von Staatsanleihen, wieder schneller aufgreifen, als er das mit Zinssenkungen mit Sicherheit tun wird. Weil das läuft im Hintergrund. Wir dürfen nicht vergessen, du hast die Zahlen wahrscheinlich auch gesehen, dass die Auslaufprogramme, also der Papiere, die auslaufen, die normalerweise ja dann wieder reinvestiert werden in US-Staatsanleihen im Aufkauf, dass er das massiv zurückgefahren hat in den letzten Monaten und wir damit ja schon eine deutliche Rückfuhr dieser Einmischung der Notenbank haben auf den Markt. Das könnte er locker wieder hochfahren, ohne dass das überhaupt ausgelegt würde, als würde er den Präsidenten dabei unterstützen, weil letztlich würde er
wir
dann
haben da gar kein Dissens, auch wenn du da welchen finden willst. Nochmal, Paul ist der US-Wirtschaft verpflichtet, so wird er das Mandat auch sehen. Er wird sich nicht für Donald Trump positionieren, das heißt, er wird nicht früher etwas tun, was vielleicht ein Notenbankpräsident tun würde, der jetzt von Donald Trump benannt wurde, so ein Lakai. Aber er wird auch nicht das Land zugrunde gehen lassen, um diesen Präsidenten zu bestrafen. Das denke ich schon nicht. Ja. Aber hat eben dieses Inflationsthema allein, was der Greenspan eben nicht hatte. Und deswegen lassen sich die Situationen an der Stelle nicht eins zu eins vergleichen.
Ich möchte vielleicht an dieser Stelle jetzt, weil wir hier so viel Kapitalmarktexpertise haben, nochmal auf die Reaktion der Börsen zu sprechen kommen. Also es gab eine Zollpause, einen Marktrebound, dann gab es wieder Euphorie. Also es stellt sich eigentlich die Frage, war das jetzt so ein Bärenmarkt-Bounce oder quasi jetzt der letzte Tanz vor Knockout?
Ja, da ich ja dazu ein hinreichendes Interview gegeben habe über die Tanzanalogie dessen, was am Börsenparkett gerade getanzt wird. Und ich glaube, wir sind im Blues angekommen. Ich glaube, wir haben deswegen eine andauernd weiterhin schwierige Situation an den Börsen, weil wir aus einem extremen hohen Bewertungsniveau kommen. Also wären wir jetzt auf einem normalen Level unterwegs, dann würde ich sagen, das ist eine Korrektur. Wir kommen aber von einem sehr hohen Bewertungsniveau, weshalb ich davon ausgehe, dass das Ende dieser Korrektur, wo ich nicht ausschließen möchte, dass es eine Bass wird und dass es ein Bärenmarkt dadurch wird, später enden wird, weil normalerweise Korrekturen nicht zu kurz dauern, sie dauern im Schnitt eben länger. Ja, ich rechne eher mit 12 bis 20 Monaten für eine saubere Korrektur und sie enden dann auch bei einstelligen Bewertungen und nicht bei diesen Bewertungen, die wir bei Schiller KGVs beispielsweise von 35 gesehen haben in den US-Aktien. Aber natürlich ist das momentan so erratisch, weil es von Äußerungen einer Person getrieben ist und wir haben keine Blaupause in der Historie. Man sieht ja, wie schnell eine True-Social-Nachricht sozusagen intraday den Markt über tausende von Punkten plötzlich bewegen kann. Deswegen ist es, wenn man jetzt Prognosen abgehen will, völlig irrsinnig, hier irgendeine Prognose zu machen. Aber was man sagen kann ist, die Unsicherheit über dessen, was morgen oder sogar heute Abend in einem der nächsten Meldungen passieren kann, ist so groß, dass es für die Märkte aus meiner Sicht, aus absehbarer Zukunft, also die nächsten Monate, schwierig sein wird, sich da wieder rauszuarbeiten, weil jederzeit eben wieder etwas kommen kann. Und in solchen Marktphasen, habe ich gelernt, sind Anleger zurückhaltend. Die Anleger, die jetzt reingekommen sind, die haben noch die Beide-Dip-Mentalität. Man hat das auch bei den Brokern, es gab gerade eine Pressemeldung dazu, dass bei den Privatbrokern die Privatanleger wirklich massiv gekauft haben in diesen Dip wieder, in der Hoffnung, es kommt eben zu diesem besagten starken Rebound, den sie jetzt ein paar Mal erlebt haben. Wenn der aber nicht kommt, wenn wir uns nochmal auf 10% oder 20% tieferen Aktienkursen sprechen, dann bin ich mir nicht so sicher, ob doch noch die Angst ausbricht, auch bei vielen Anlegern, und wir dann tatsächlich auch noch über einen Ausverkauf des Sommers kommen. Und deswegen wäre ich vorsichtig, deswegen bin ich in meinen Mandaten extrem defensiv unterwegs, mit extrem hoher Kassequote, sehr vorsichtig unterwegs, weil mir diese Unsicherheit momentan am Markt zu hoch ist.
Sie auch so extrem defensiv, Herr Risse?
Ja, wir sind schon auch defensiv. Beim Volker Schilling ist ja der Zukunftsfonds, glaube ich, wo ihr taktische Allokation macht. Wir haben den Arcadis Value Event, wo wir auch eine Cashquote von 5 oder eine Aktienquote von rund 50% haben. Wir gucken jetzt schon mal so selektiv, aber wir gehen auch noch nicht massiv rein, weil wir am Ende genau den gleichen View haben wie Volker Schilling, auch Hendrik Leber hier, unser Gründer, ist unterwegs mit Schlagzeilen, die man lesen kann. Bitte nicht den Dip kaufen, es ist noch zu früh. Ich will auch Folgendes sagen. Die Zollpolitik von Donald Trump ist nicht der Auslöser für diese Korrektur. Wir haben einen Handelskrieg und es gibt doch diesen schönen Satz, du musst kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und Trump hatte immer angekündigt, dass er diese Zölle machen würde. Also eigentlich hätten nach üblicher Börsenlogik die Börsen schon mit der Wahl von Donald Trump anfangen müssen zu fallen und hätten dann eigentlich bei Ausbruch des Handelskrieges steigen müssen, weil dieser Krieg kam nicht überraschend. Und meiner Ansicht nach haben wir zwei Gründe für diese Korrektur oder auch diesen Bärenmarkt, den wir ja mittlerweile erreicht haben, weil wir Minuszeichen von 20% hatten. Das ist zum einen tatsächlich das Thema Bewertung. Das ist das Thema sehr viele junge Anleger, also eine echte Spekulationswut in den USA, auch in Deutschland so über diese ETFs. Und ich glaube, das wird aus dem Auge verloren. Die restriktive Geldpolitik, die wir gesehen haben von 22 bis 24, diese Politik wirkt jetzt noch nach. Man kann das in Statistiken ganz gut ablesen. Die Anzahl der Hypothekenkreditanfragen zum Refinanzieren in den USA, die abgelehnt wird, liegt bei über 40%. Das haben wir alles seit der Finanzkrise nicht gesehen. Kreditkarten, Notstand, überall Höchststände, Autokredite, die in Rückständen sind. Warum kommt das erst jetzt? Zinserhöhungen wirken immer mit Zeitverzögerung, ja, weil ich habe ja nicht immer alles sofort variabel verzinst. Und da wir so eine lange Tiefzinsphase haben, haben die Leute lange Durationen, lange Laufzeiten gewählt und die fangen jetzt an auszulaufen. Und deswegen wird das jetzt erst am Häusermarkt in den USA sichtbar, wo auch die Anzahl der nicht verkauften Häuser auf Niveaus ist, die wir zuletzt 2009 gesehen haben, also um die Immobilienkrise herum. Und ich glaube, das ist ein Punkt, die hohen Bewertungen sind ein Punkt und eben diese Überspekulation und das muss sich erstmal korrigieren. Und wenn das korrigiert ist und der Auslöser war dann dieser D-Day da von Donald Trump, das kann man, ne, wir waren ja in Amerika vorher schon abgebröckelt und dann dieser Abriss nach unten die zwei Tage. Und das kann man super gut vergleichen mit 1987. Da, Volker, warst du schon am Aktienmarkt aktiv, was Sie so gemacht haben, weiß ich nicht, Herr Kerscher. Aber damals, ich weiß nicht, Volker, ob du dich erinnerst, da hatten wir ja auch eine Art Handelskrieg. Ich hatte das ja schon angesprochen, die Amerikaner warfen auch den Deutschen und den Japanern vor, sie würden zu wenig amerikanische Produkte kaufen. Und der damalige Finanzminister James Baker sagte am Vorabend des 19. Oktober, wir können den Dollar zur Not weiterfallen lassen. Weil damals war die Waffe nicht der Zoll, sondern den Dollar, den man immer weiter runtergeschleust hat. Und dieser Satz war dann der Auslöser dafür, dass der Dow Jones Index am 19. Oktober 1987 von 2248 Punkten um 508 Punkte oder umgerechnet 3% fiel. Und dann gab es aber auch einen großen Rebound, auch wie wir es jetzt erlebt haben. Insofern, da sind gute Parallelen da. Wenn es so ausgeht wie 87, ich glaube, da hat es auch so anderthalb Jahre gedauert und dann hatten wir, glaube ich, neue Höchstkurse.
Also die lange Sicht ist das ja auch alles egal. Ja, ich will damit, wenn ich so böse oder so dunkel rausgehen aus diesem Gespräch, aus der langen Sicht wird auch diese Korrektur nicht irgendwann rauswachsen und für langfristige Investoren überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass die neuen Investoren, die wir im Markt haben, oft solche Phasen überhaupt nicht kennen. Also dass sie lange Durststrecken gar nicht kennen und womöglich es droht, dass wir diesmal dann so Abverkauf in Etappen bekommen. Also wenn beide Dip nicht funktioniert, wenn wir nochmal 10, 20% tiefer landen, dann gibt die erste Riege auf. rauf, weil sie zu viel Verluste auf dem Buch hat. Dann kommen die zittrigen Hände, die verkaufen. Dann geht's nochmal weiter runter. Dann bekommen aber leider auch die Schwierigkeiten, die dachten, sie halten's aus, aber dann doch nicht aushalten. Und dann geht eben so eine Phase mal 12 oder 24 Monate des Abverkaufs. Und dann sitzen wir wieder im Interview zusammen und denken uns, ja, jetzt wird's langsam spannend. Ja, wenn da draußen ja die wirklich die Kanonen donnern, weil momentan donnern überhaupt gar keine Kanonen. Ja, ich habe noch keinen richtig gesehen, der heult und leidet aufgrund seines Depots. Das haben wir womöglich noch vor uns. Aber vielleicht kommt es auch gar nicht in dieser Form, weil es gibt ja Chancen durch diesen Druck, durch diese extrem starken Verwerfungen, dass wir Problemfelder oder Themen ja eben angehen. Ich habe vorhin Europa angesprochen. Wir haben in Europa eine gute Chance, tatsächlich rauszuwachsen, als Gewinner sogar aus dieser Situation, aus dieser Krise, wenn wir jetzt da die richtigen Weichen stellen. Und ein paar Ideen haben wir ja schon gegeben, auch in unserem Gespräch.
Geschätzte Einsatz dazu, das Problem ist, also Volker, du hast es wunderbar beschrieben, wo, wie so die Anatomie einer Abwärtsbewegung verläuft. Und wir haben in Deutschland die Problematik, dass die Deutschen das Investieren nie gelernt haben. Wenn die Deutschen sich der Börse, den Aktien nähern, dann denken sie an Spekulationen und sie handeln das auch so. Das war dann um die Jahrtausendwende eben die Telekom-Aktie und dann die Aktien vom neuen Markt. Diesmal sind es die ETFs. Das ist natürlich deutlich weniger risikobehaftet, weil ich schon mal eine Streuung drin habe. Aber da glauben die Leute jetzt, ich habe ja mit dem MSCI World ETF mache ich 7% pro Jahr. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil wenn der dann einen Drawdown hat wie 2022 von über 20% oder vielleicht auch mal über 30%, dann schmeißen die nämlich raus, weil sie unter völlig falschen Voraussetzungen dort investiert haben. Und auch deine Beobachtung, ich habe das natürlich in den Statistiken auch gesehen, Volker, dieses Buy the Dip. Und da ist es dann auch interessant, die amerikanischen Privatanleger, diese Umfrage, American Association of Individual Investors, AAII, total negativ, könnte man denken, oh, Markt ist ausverkauft, aber das Verhalten der Anleger ist ein ganz anderes und ich habe es auch erlebt, ich war dann an dem vorvergangenen Sonntag, saß ich auf dem Paterberg in Flandern bei der Flandern-Rundfahrt, ja, und da kriegte ich dann die WhatsApp, das sind ja tolle Kaufkurse, Stefan, sag mal, was soll ich schreiben, von Leuten, die eben meinen, und ja, solange sowas noch kommt, ist in der Regel eigentlich noch mehr Abwärtspotenzial.
Geschätzte Herren, dürfte ich Sie vielleicht zum Abschluss bitten, auch wenn es Ihnen sehr, sehr schwer fällt, ich weiß, um eine kurze Einschätzung und Einordnung, die Sie Privatanlegern jetzt mit auf dem Weg geben könnten. Also das, man kann sich das natürlich auch dem entnehmen, was Sie bislang schon gesagt haben, aber vielleicht nochmal kurz und kompakt. Erst Herr Risse, dann Herr Schilling.
Also ganz einfach, ich habe das auch in anderen Interviews schon gesagt, Sie können sich daran erinnern, Herr Kerscher.
Natürlich.
Bei mir gibt es zwei Welten. Bei mir gibt es die eine Welt, das ist ein Investmentportfolio, da sind Sparpläne drin, da sind auch ein paar Einzelaktien drin, aber im Wesentlichen Fonds und das fasse ich gar nicht an. Das läuft durch, denn Timing ist und bleibt schwierig. Man kann sich auch vertun und dann rennt man ewig hinterher. Und dann gibt es aber eben auch ein spekulatives Portfolio, wo ich auch mal ein bisschen härter am Windsegel, auch mal mit Leverage. So, und da gibt es taktische Allokationen und da sage ich ganz ehrlich, rechne ich derzeit eher nochmal wieder mit fallenden Kursen. Aber was man dem Anleger raten kann, ist auf jeden Fall das Investmentportfolio zu haben. Und wenn er es denn nicht lassen kann, am Markt auch ein bisschen zu spekulieren, sich eine Meinung zu bilden, Timing zu versuchen, dann kann er das tun, so wie ich. Aber diese getrennten Welten sind meiner Meinung nach sehr hilfreich und sehr wichtig, weil ich sonst das Kind mit dem Bade ausgieße, mein ganzes Portfolio ausverkaufe, weil ich hier von Menschen mit nur noch ja, weniger Haaren mir sagen lasse, der Markt geht noch weiter runter. Und wenn eines Volker Schilling und ich wissen, ist, dass man sich auch gewaltig irren kann.
Und Herr Schilling noch zum Abschluss.
Also erstmal vielen Dank, dass du uns gleich die Entschuldigung mitlieferst, Stefan. Das ist schon mal sehr praktisch. Ja, das wissen wir. Wir haben immer eine Meinung zum Markt, aber wir wissen, der Markt richtet sich nicht immer nach unserer Meinung. Deswegen, ich habe es ja schon gesagt, auch der langfristige View ist intakt. Da wird man an Aktien nicht vorbeikommen, um eine vernünftige Kapitalanlage zu machen. Ich würde dringend raten, allen Investoren, die auch jetzt die letzten Jahre erst in den Kapitalmarkt gekommen sind, nochmal ihre Risikotragfähigkeit zu überprüfen. Also sich wirklich ernsthaft nochmal zu fragen, halte ich es auch aus, wenn es nochmal weitere 10%, 20% oder 30% runtergeht? Weil wenn ich es nicht aushalte, werde ich am Schluss eben auch nicht das Ergebnis haben dieser tollen Durchschnittserträge. Es gibt im Deutschen ein schönes Wort, Ertrag kommt von Ertragen. Ja, und man muss sich ernsthaft fragen in so einer Situation, ertrage ich es, wenn mein Depot morgen nochmal einen Wert von 20% verliert? Und wenn ich das nicht ertrage, wenn ich also heute schon weiß, ich ertrage das nicht und verkaufe dann, dann ist es besser, sich jetzt Gedanken zu machen, ob ich etwas verändere in meinem Depot, als abzuwarten, ich bin erst an dieser Situation. Dann muss ich mir Gedanken machen, was erwerbe ich jetzt vielleicht an Investmentprodukten, dass ich gar nicht erst in so einen großen, starken Verlust kommen kann. Das wäre mein erster Rat. Und der zweite Rat, für die, die ganz besonders ängstlich sind, habe ich beispielsweise sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, naja, ich habe ja wahrscheinlich noch einige Assets in meinem Portfolio, wo ich ordentliche Gewinne drauf habe durch die letzten Jahre. Es kann nicht schaden, mal einen Teil dieser Gewinne mitzunehmen, ja, was ja, Stefan, du hast es gerade angesprochen, Market Timing ist, ja, nach dem Motto, ich wüsste jetzt, ist es ein guter Zeitpunkt oder ein schlechter Zeitpunkt, und ja, das geht meistens in die Hose, aber jetzt kommt's, einen Teil dieser Gewinne mitnehmen und sie dann über die nächsten Monate aber wieder mittels eines Sparplans investieren in den Markt. Gut, ja. Dadurch habe ich zwei Effekte. Ich sichere mir zum einen jetzt mal die Erträge, die ich hatte, bringe sie aber sofort wieder über den Kapitalmarkt, in den Kapitalmarkt rein, aber verteilt über die nächsten Monate. Weil wenn wir Unsicherheit haben, werden wir auch weiterhin stark schwankende Märkte haben. Und dann kann ich mit dieser Tranchengeschichte mich vielleicht sukzessive wieder in den Markt einkaufen, ohne eben das richtige Timing zu finden. Weil ich werde da mal höher und ich werde mal tiefer kaufen, aber ich werde im Durchschnitt einen ordentlichen Kurs bekommen für den Einstieg, wieder für die lange Sicht.
Vielen Dank. Ich hätte jetzt so eine schöne Abmoderation, wenn ich der Moderator wäre.
Ja, aber bitte, Sie sollten noch das Wort kurz haben.
In dem Wort ertragen steckt das Wort, in dem Wort Ertrag steckt das Wort ertragen. In dem Wort Unterhaltung steckt auch das Wort Haltung. Ich glaube oder ich hoffe, wir haben beides hier geliefert.
Und eine neue Interpretation des Begriffes kurze Antwort. Vielen Dank an dieser Stelle an Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Arcatis Investment. Und ich bedanke mich insbesondere dafür, dass Sie mir doch an einer ein oder anderen Stelle die Zeit gelassen haben, eine Frage zu stellen, die es oft ja in der Tat überhaupt nicht brauchte. Vielen Dank für die Information und für diese Unterhaltung, Haltung. Dankeschön.